Herzlich willkommen bei Locus, dem Podcast der Deutschen ILCO mit Rebecca Theiler und Martina Richter.
Hallo Martina, wie geht's dir?
Hallo Rebecca, ja, es wird immer besser. Also
schön. Ja, wir treffen uns heute schon ziemlich früh, da warst du jetzt ein bisschen knapp dran vielleicht, ne? Aber ja. Macht ja gar nichts. Wir begrüßen ganz herzlich auch Raphael, herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Tag und danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Raphael, magst du direkt was von dir erzählen?
Kann ich gerne machen. Genau, mein Name ist Raphael, ich komme aus Hamburg, bin aber südlich von Hamburg aufgewachsen, in einem kleinen Dorf. Und ich bin jetzt 28 und mit 14 wurde bei mir Morbus Crohn diagnostiziert, deswegen sitze ich ja auch hier heute und erzähle so ein bisschen meine Geschichte. Und ja, in den 14 Jahren ist viel passiert, habe viel erlebt, viel machen dürfen und entwickeln dürfen. Und ja, habe mich dazu entschieden, letztes Jahr mich selbstständig zu machen und ich versuche, Menschen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung zu helfen.
Also in Form von Coaching, das bietest du mittlerweile an, richtig?
Genau, es gibt verschiedene Wege. Also angefangen habe ich einfach mit Social Media und ich möchte da einfach Aufklärung betreiben über das Thema und gerade über Themen, die Menschen eher beeinflussen können. Also ich bin kein Arzt, ich bin kein Therapeut, kein oder sonst wer, sondern ich versuche Dinge aufzuzeigen, die die Menschen im Alltag haben, die Menschen im Alltag beeinflussen können mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung und ja generell das Thema so ein bisschen noch breiter aufstellen, weil das ist ja immer noch eine Thematik in der Gesellschaft, über die nicht so oft oder gerne gesprochen wird. Ich kenne das ja selber von früh.
Ja, das stimmt. Ja, du hast es ja jetzt praktisch schon dein halbes Leben. Wie war das denn damals, als du das selbst gemerkt hast? Seid ihr dann selbst zum Gastroenterologen gegangen oder erstmal zum Kinderarzt?
Ja, also ich kann ja meine Diagnosestory da gerne mal erzählen. Und ich war da zu dem Zeitpunkt, das war Sommer 2012, gerade im Urlaub mit einem Kumpel und seiner Familie an der Ostsee. Und ich hatte dann die ersten Jahre Bauchkrämpfe, hatte ein ungutes Gefühl, aber ich war halt im Urlaub. Ich wollte das genießen, habe das so ein bisschen beiseite geschoben, vielleicht auch mit meiner kindlichen Naivität und habe das nicht so beachtet, bis ich dann zum ersten Mal irgendwie Blut im Stuhl hatte während des Urlaubs. Und das war nicht gerade eine geringe Menge und da ist man irgendwie als Kind ja schon so ein bisschen, oh, was passiert hier? Trotzdem habe ich nichts erzählt im Urlaub, weil ich wollte irgendwie den Urlaub nicht ruinieren. Ich war ja so quasi Gast im Urlaub. Aber als ich dann ja nach Hause gekommen bin zu meinen Eltern, habe ich das erzählt und die sind erstmal direkt mit mir in die Notaufnahme gefahren, was man vielleicht auch als besorgtes Elternpaar vielleicht so macht. Und in der Notaufnahme wurde erstmal sowas gesagt wie, ja, trink erstmal viel, kann ja irgendwie alles sein, irgendwelche kleinen Risse oder Hämorrhoiden oder sonst was. Das wird schon wieder, worüber ich natürlich glücklich war in dem Moment. Besser wurde es leider nicht die nächsten Wochen. Immer schlechter, also ich habe sehr viel Gewicht abgenommen. Irgendwann ging die Schule wieder los nach den Sommerferien. Ich bin natürlich nicht hingegangen. Ich war zu Hause. Ich glaube, mein niedrigstes Gewicht damals war dann 40 Kilo. Also ich war wirklich nur noch Haut und Knochen. Und dann waren meine Eltern halt oder haben gesagt, ja, jetzt müssen wir ins Krankenhaus. Also hilft ja nichts mehr. Und ja, da war ich dann 2-3 Wochen. Da wurde dann alles getestet und da am Ende stand dann die Diagnose Morbus Crohn. Und ja, wie ich damit klargekommen bin, schwierig. Also gerade als in meinem Alter damals mit 14, konnte ich erstmal schwer verstehen, was das überhaupt ist. Ich glaube, meine Eltern haben das ein bisschen mehr verstanden, weil sie es doch genau vom Arzt erklärt bekommen haben. Ich war irgendwie so drauf, ja, was passiert jetzt? Keine Ahnung. Mhm. Wird es mein Leben lang so sein? Und was, glaube ich, so die härtere Zeit damals war, denn, wo man dann mal gegoogelt hat. Das war die Zeit, wo ich dann vielleicht mein erstes Handy hatte, glaube ich. Und dann liest man halt Berichte im Internet, die nicht gerade schön, sich nicht schön anhören. Und da kommen einem schon definitiv Sorgen auf.
Ja, ich hatte noch gar kein Handy. Also ich meine, da gab es noch gar keine Handys. Ja, aber es gab halt leider auch zu der Zeit noch nicht so diese Diagnosemöglichkeiten oder beziehungsweise, weiß ich nicht, die meisten Ärzte kannten Morbus Crohn gar nicht. Und meine Schulzeit habe ich als sehr schlimm empfunden, weil ich doch sehr oft zur Toilette musste und gerade bei Klassenarbeiten man das nicht durfte. Wie war das denn bei dir? Gut, du hattest jetzt eine Diagnose. Ich hatte auch eine, das war Schulangst, also es machte das aber nicht besser. Aber so großartig Verständnis von Lehrern habe ich da nicht erfahren. Wie war das bei dir?
Bei mir, ich muss sagen, ich habe das sehr für mich behalten. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Martina, aber ich habe das eigentlich fast niemandem erzählt. Also es war klar, ich war ja eine lange Zeit nicht in der Schule, gerade am Anfang, wo ich da im Krankenhaus war. Die Leute haben irgendwie schon gefragt. Ich habe dann wahrscheinlich irgendwie so herumgeschwurbelt und irgendwie was ausgedacht, um nicht ganz klar zu sein, weil ich ja selber nicht mal wusste, was ich wirklich habe. Und ich habe dann zu der Zeit sehr viel Cortison bekommen, weil ich hatte eine sehr starke Entzündung und fast über meine ganze Schulzeit habe ich fast durchgehend Cortison bekommen, weil wir das nicht wegbekommen haben, weil immer als ich runtergegangen bin mit dem Cortison, ging die Entzündung wieder los. Irgendwie meine anderen Medikamente haben nicht so gewirkt, wie es sein sollte. Dementsprechend ging Cortison wieder hoch. Und das Problem mit den Toilettengängen war gar nicht so stark bei mir, auch mit Klausur, weil ich halt sehr viel Cortison bekommen habe, hat das alles so ein bisschen zurückgehalten. Was mein Problem eher war in der Schulzeit, was mir deutlich auf jeden Fall Schwierigkeiten bereitet hat, war, dass Cortison bei mir auch viele Nebenwirkungen irgendwie ausgelöst hat. Gerade ein rundes Gesicht. Ich hatte sehr, sehr starke Akne damals. Also wirklich mein ganzer Körper war durchzogen und das war mir sehr unangenehm damals. Und da bin ich halt, da wollte ich mich auch gerne mal verstecken natürlich und nicht zur Schule gehen. Das war so, glaube ich, das, was mich am meisten beeinträchtigt hat. Und darüber natürlich nicht zu sprechen. Aus heutiger Sicht würde ich das auch nicht wieder so machen, aber damals war es für mich halt die erste Lösung, die ich irgendwie so angesehen habe. Und so, wie es viele auch kennen, glaube ich, der Erkrankung, so tun, als würde es einem gut gehen, wobei es ja natürlich dann nicht stimmt.
Ja, ja, genau. Und möglichst das beiseite schieben. Ja, weil man, ich glaube, auch in diesem Alter hat man das Verständnis nicht, was das bedeutet, eine chronische Erkrankung zu haben, die gar nicht mehr weggeht. Also ich habe das nicht verstanden. Selbst als man mir das gesagt hat, dass ich Morbus Crohn habe, habe ich das immer noch nicht verstanden. Ja, es war bei mir auch nur eine Diagnose und ja, aber die Auswirkungen, das glaube ich, das braucht wirklich viel Zeit. Wie kannst du denn jetzt Leute unterstützen, die zum Beispiel gerade mal die Diagnose bekommen haben und noch gar nichts wissen? Also wie kannst du da helfen?
Ja, also da würde ich sagen, gibt es unterschiedliche Wege. Also was mir damals auch, wahrscheinlich dir auch, gefehlt hat, so jemand, der einem das erklärt, was eigentlich los ist und was vielleicht auch möglich ist oder was nicht möglich ist mit der Erkrankung. Ich habe mich damals sehr auf mich alleine gestellt gefühlt. Und heute, also ich hätte mir damals jemanden gewünscht, der irgendwie zu mir gesagt hat, hey, du bist nicht ganz machtlos, du kannst auch irgendwie viel beeinflussen und genau das möchte ich heute für andere sein. Deswegen habe ich auch mit Social Media angefangen und betreibe erstmal Aufklärung. Und also erstmal betreibe ich viel Aufklärung, zu erklären, was ist das überhaupt, was ist Morbus Crohn, was ist Colitis ulcerosa, wie sehen die Krankheitsbilder aus, die Symptome, vielleicht auch die Therapieverläufe und so weiter. Und das ist so ein Baustein, den ich da abziele, also Aufklärung im Internet zu betreiben. Der andere Punkt, den ich auch, weswegen ich auch unter anderem angefangen habe, das auf Social Media zu posten, ist, damals, als ich halt dann irgendwann auch auf Social Media gekommen bin und mir Videos zu dem Thema angeschaut habe oder auch Berichte durchgelesen habe, Erfahrungsberichte, die waren häufig, das waren sehr häufig sehr starke, schlimme Verläufe, muss man einfach sagen. Und ich hatte halt das Gefühl, oder damals dann auch so die Angst, wird es bei mir auch so sein? Bis ich dann irgendwann auch verstanden habe, vielleicht auch durch Gespräche mit meinem Gastroenterologen, dass es ja auch gar nicht so ist, weil viele Menschen leben auch gut mit Morbus Crohn oder mit Colitis ulcerosa durch die heutige Therapiemöglichkeiten, die entstehen, durch Möglichkeiten, die man selbst beeinflussen kann. Und da ich das heute ja sehr gut im Griff habe, meine Erkrankung, möchte ich da so ein bisschen das Gegengewicht sein bei Social Media und auch darüber berichten, was vielleicht auch möglich ist. Und es ist nicht immer zwangsläufig, dass es einem super, super schlecht geht und dass die schlimmsten Verläufe auf einem zukommen, sondern auch, es kann auch die gute Seite geben. Und tatsächlich gibt es sehr viele Menschen, die gut damit leben. Und da möchte ich so ein bisschen das Gegengewicht sein. Und deswegen, ja, gerade viel Aufklärung in Social Media mache ich. Ich schreibe einen Blog auf meiner Website, da versuche ich Aufklärung zu treiben. Und wenn genau Leute mehr Betreuung wollen, versuche ich Menschen als Wegbegleiter zu begleiten. Also ich bin ja kein Arzt, kein Therapeut oder sonst was. Neben den Arztterminen, das ist ja nur eine gewisse Zeit. Das sind 10 Minuten vielleicht, die man hat beim Arzt. Da bleibt dann ganz viel Leben übrig und da versuche ich zu unterstützen. Und ich vertrete so einen ganzheitlichen Ansatz, versuche biopsychosozial zu arbeiten. Also ich schaue mir nicht beispielsweise nur den Darm an, sondern den ganzen Menschen, weil alles spielt ja irgendwie miteinander. Also Ernährung spielt irgendwie mit dem Thema Schlaf, mit Bewegung und so weiter. Die Psyche spielt eine große Rolle und versuche da auf Augenhöhe mit den Menschen zu arbeiten, weil ich das Gleiche durchlebt habe und gar nicht so als Experte in einem Gebiet, sondern gemeinsam eine Strategie zu entwickeln, wie man das besser in den Griff bekommen kann.
Das heißt, man kann praktisch bei dir ein Einzelcoaching buchen, aber du würdest vielleicht auch Vorträge machen für Selbsthilfegruppen. Machst du das auch schon?
Genau. Wie gesagt, ich bin noch ganz am Anfang meinem Aufbau meiner Selbstständigkeit. Ich kann mir sehr viele Dinge vorstellen und auch Vorträge habe ich noch nicht gegeben, aber kann ich mir definitiv vorstellen, dass ich da auch mehr machen möchte. Weil es gibt halt viele Möglichkeiten, wie man Reichweite oder zu den Leuten sprechen kann. Das kann Social Media sein, das können irgendwie Vorträge sein und ja, Einzelgespräche quasi mit den Menschen. Und ja, ich glaube, ich kann mir da definitiv viele Sachen vorstellen.
Ja, ich denke, bei uns würdest du sehr, sehr gut zur jungen Ilko passen, weil das ist nämlich genau die Altersspanne, die auch mit CED-Erkrankungen zu tun hat, primär. Und vielleicht können wir uns da auch nochmal nach dem Podcast vernetzen.
Sehr gerne. Lass das gerne machen.
Und wie? Ja, jetzt würde mich natürlich nochmal interessieren, jetzt habe ich ja hier den direkten Vergleich mit euch beiden. Martina, du hast in den 80er Jahren deine Diagnose Morbus Crohn bekommen, ungefähr. Du jetzt 2012, was sich vielleicht seitdem nochmal ein bisschen verändert hat, so mit der Behandlung und mit den Medikamenten.
Also das ist enorm, was sich da getan hat. Also zu meiner Zeit erstmal wussten das sehr wenige, was Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa ist. Es gab also einige spezialisierte Ärzte auch, aber es gab halt die Medikamente nicht. Wir hatten Cortison und dann haben wir, das hieß damals Azofidine gehabt. Und aber über die Entstehung eines Morbus Crohn oder einer Colitis ulcerosa weiß man heute auch noch nicht so hundertprozentig Bescheid. Aber damals wusste man das gar nicht. Also es gab da die wildesten Geschichten. Mir hat man gesagt, es liegt daran, dass ich als Kind zu viel Schokolade gegessen habe. Also deswegen wäre das jetzt so gekommen. Dann später, ach, auch die Therapien, also über Weihrauch oder irgendwann sagte man, Nikotin wäre gut, dann fingen andere an zu rauchen, was man dann später dann gesagt hat, ist doch schlecht. Also es ist immer ein Ausprobieren, auch in der Medizin. Also, aber jemand, der später halt erkrankt ist, hat das Glück, dass da schon viel mehr Forschung betrieben wurde. Raphael, erzähl mal, wie das bei dir war.
Ja, definitiv. Ich kann es natürlich nicht mir direkt vorstellen, weil ich nicht in der Zeit gelebt habe damals als heute. Bei mir war das tatsächlich aber am Anfang auch so, und ich glaube, das ist heute, zumindest aus den Erfahrungsberichten, die ich jetzt auch so gehört habe, auch noch so, dass am Anfang viel ausprobieren ist. Bei mir war es eben so. Also ich hatte die ersten Jahre, also ich war dann 14 bei der Diagnose bis, glaube ich, 18, 19, gefühlt jedes Jahr ein neues Medikament ausprobiert. Nichts hat vielleicht so am Anfang dachte man kurz, oh, vielleicht wirkt's, dann hat man Cortison wieder abgeschlichen und dann ging es wieder von vorne los. Also es war auch bei mir die ersten 4, 5 Jahre, ich weiß nicht, wie das bei dir war, wie lange, Martina, aber 4, 5 Jahre an ausprobieren, bis man etwas gefunden hat, was besser funktioniert. Und bei mir war es dann die Biologikatherapie, die es ja auch früher gar nicht gab, ne? Das sind ja dann die neuen Sachen, das ist ja vielleicht ein positiver Grund für die Menschen, dass man denen auch aufzeigt, ey, heute gibt's ganz gute Therapiemöglichkeiten, an die es vielleicht früher nicht gab. Die Leute sind vielleicht auch in einer besseren Situation, wenn man heute diagnostiziert wird, als noch vor 20, 30 Jahren.
Auch die Operationsmethoden haben sich geändert. Heute weiß man, bei der Colitis ulcerosa, wenn der Dickdarm weg ist, dann sind die Leute ja sozusagen geheilt. Beim Morbus Crohn hat man früher zu meiner Zeit auch sehr radikal operiert. Das macht man heute nicht mehr. Heute macht man wirklich nur ganz wenig, dass man von dem Darm wegnimmt, weil man weiß eben, dass der Morbus Crohn halt auch weitergeht und man dann natürlich nicht so viel auf einmal hergeben will. Und da hat sich auch schon sehr viel getan, muss ich sagen. Also auch chirurgisch und natürlich mit den neuen Medikamenten. Aber es ist auch heute immer noch ein Ausprobieren, weil jeder Mensch so unterschiedlich ist.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also du hast ja damals dann auch mit 19 oder 20 ein dauerhaftes Stoma bekommen. Heute ist es ja vielleicht so, dass das Stoma erst angewendet wird, wenn alle anderen Ideen scheitern. Genau. Ist das auch so das, was ihr so erlebt?
Ja, heute wird nicht mehr so radikal operiert. Und ja, also am Anfang hatte ich ja auch ein doppelläufiges Iliostoma, wo man gesagt hat, nach 3 Monaten wird es zurückverlegt. Ich hatte ja sehr viele Fisteln, was dann halt nicht geklappt hat. Aber ja, heute macht man das nicht mehr. Die Neubetroffenen von Crohn oder Colitis, da ist das Stoma wirklich an letzter Stelle.
Ja. Und wie ist das bei dir, Raphael? War ein Stoma schon mal bei dir Thema oder hast du dich damit noch gar nicht auseinandergesetzt?
Bei mir war das tatsächlich aus meiner Sicht zum Glück kein Thema, weil ich dann irgendwann das Medikament für mich gefunden habe, was dann gewirkt hat. Deswegen, habe ich mich damit gar nicht so viel auseinandersetzen dürfen damals.
Wissen. Genau.
Ja. Wie man es bezeichnen möchte.
Ja, also das ist, ja, und da kann ich dir nur gratulieren. Also ich selber, mein Mann, der hat die Diagnose Colitis ulcerosa bekommen und der ist schon seit Jahren schubfrei. Also der war bei der letzten Darmspiegelung, da haben die gesagt, man sieht nichts mehr. Also das ist super.
Ja.
Aber es muss auch solche Fälle geben. Und Gott sei Dank ist es eben so, dass es viele solcher Fälle gibt, die hier halt sehr gut damit leben können.
Ja. Was können wir denn gerade nochmal jemandem raten, der sehr unter Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa zu leiden hat? Was kann die Person vielleicht noch von euch mitnehmen?
Die Hoffnung nicht aufzugeben. Es gibt Therapiemöglichkeiten immer noch. Also sieht man ja an mir. So. Ja, und ja, einfach das Vertrauen nicht zu verlieren und die Hoffnung nicht zu verlieren. Das ist wirklich das, wenn man sich dann irgendwo in seiner Krankheit verliert, oftmals kommen dann Depressionen noch dazu, sich auch Hilfe zu holen, auch psychologische Begleitung, wenn es dann wirklich nötig ist und sich nicht davor zu scheuen, diesen Weg zu gehen.
Ja, Raphael, wie sind deine Ideen?
Ja, also erstmal super Input von dir, Martina. Gerade auch mit der psychologischen Hilfe. Da sollte sich keiner vorstreuen. Ich habe die auch irgendwann in Anspruch genommen. War auch eine der besten Sachen, die ich hätte machen können, weil es einfach sehr geholfen hat. Würde ich auch jedem raten, der da irgendwie Probleme hat, weil es einfach hilft. Und ansonsten würde ich wahrscheinlich auch noch sagen, zu verstehen, dass man nicht allein ist. Es gibt viele Betroffene. Ich hatte damals auch, glaube ich, das Gefühl, dass ich alleine bin, weil ich habe darüber nicht gesprochen. Dementsprechend habe ich auch niemanden getroffen, der irgendwie das gleiche Schicksal hat oder ein ähnliches Schicksal. Und da hat man sich schon allein gefühlt. Aber heute weiß ich, das ist halt überhaupt nicht so. Es gibt sehr viele Menschen, die das gleiche Schicksal erleiden oder erleben dürfen. Und was ich, glaube ich, auch noch mitgeben würde, ist, dass die Leute verstehen, dass sie nicht der Krankheit ausgeliefert sind. Also das ist, glaube ich, mein wichtigster Satz. Deshalb mache ich auch mein Social Media. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man das Gefühl hat, dass die Krankheit über einen bestimmt. Wenn man denkt, man muss nur irgendwie warten, bis irgendwann einem geholfen wird. Aber auch klar machen, dass man jeden Tag viele Entscheidungen selber in der Hand hat. Also was man isst, wie man mit Stress umgeht, ob man sich bewegt, wie man schläft, ob man zum Arzt geht oder eben nicht. Und da möchte ich die Leute motivieren, klein anzufangen. Also nur eine kleine Sache suchen, die man vielleicht heute besser machen kann als gestern. Und das summiert sich dann über die Tage. Wenn man das 2 Tage macht, wenn man 3 Tage macht, wenn man das dann 20 Tage macht, dann merkt man das schon. Das ist, glaube ich, so mir noch die wichtige Aussage, dass die Leute ins Handeln kommen. Weil was mir auch damals zum Beispiel noch sehr geholfen hat, vielleicht auch noch ein Punkt, ist, dass ich angefangen habe, meine Aufmerksamkeit weg von dem zu lenken, was ich nicht beeinflussen kann, hin zu dem, was ich beeinflussen kann. Das klingt vielleicht simpel, aber für mich hat das damals sehr viel verändert, weil ich konnte nicht kontrollieren, dass ich jetzt irgendwie Morbus Crohn habe, aber ich kann halt sehr viele Dinge kontrollieren, wie ich damit umgehe, wie ich in meinem Alltag da lebe, was ich für Entscheidungen treffe für oder gegen meine Gesundheit. Und ja, ich glaube, das sind so ein paar vielleicht gute Punkte für die Zuhörer.
Genau, und ich möchte da auch noch was ergänzen, das finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast, dass man wirklich die Oberhand noch behält und seine eigenen Entscheidungen trifft, aber dann eben auch, ja, dass man das Vertrauen nicht verliert, ne, auch in die Ärzte, weil die können manchmal, also bei mir ging das so, mein Gastroenterologe war verzweifelt, weil kein Medikament geholfen hat. Und natürlich, je verzweifelter er wurde, wurde ich dann auch verzweifelter, weil ich gedacht habe, naja, also wenn der es nun nicht mehr kann, ne, wer soll es dann machen? Ne? Und da einfach da Vertrauen, dass Ärzte sind auch nur Menschen und es gibt irgendwann wieder ein Licht am Horizont. Also das, ja, und dann wirklich viel auf seinen Körper selber hören, weil das habe ich in jungen Jahren nicht getan. Ich habe vieles ignoriert, ganz lange. Also hatte ich Schmerzen oder sowas, habe ich das versucht zu ignorieren. Und ja, und habe damit auch vieles schlimmer gemacht, weil ich zu spät dann meistens in der Klinik war.
Hast du das auch schon so erlebt, Raphael?
Ja, definitiv. Erstmal zu dem ersten Punkt noch von Martina. Also das Verhältnis zwischen Arzt und dem Patienten ist enorm wichtig. Also wirklich, das soll jeder fokussieren, wenn es irgendwie geht. Vielleicht da auch noch eine Anekdote zu. Ich hatte die ersten Jahre war ich im Kinderkrankenhaus und da war auch mein Gastroenterologe. Der war auch super. Aber dann mit 18 muss man da halt raus. Dann hatte ich erst einen Gastroenterologen, der sich kaum Zeit genommen hat. Ich war da sehr unzufrieden. Da hatte ich auch ein Medikament, ich habe es irgendwann eigenständig abgesetzt, weil ich keine Lust hatte, mit dem Arzt irgendwie zu sprechen, weil ich keine Lust mehr darauf hatte. War natürlich der größte Fehler, den ich je hätte machen können. Also nicht nachmachen, auf gar keinen Fall. Aber der Schritt, den ich dann gemacht habe, war, mir einen neuen Gastroenterologen zu suchen. Und seitdem ich dort in Behandlung war, ging es mir viel, viel besser. Man hatte viel besseres Verhältnis. Also das gilt es überhaupt nicht zu vernachlässigen, dieses Verhältnis. Und auch das Thema, was ich auch, glaube ich, früher nicht auch ein paar Mal erlebt haben durfte, ist dieses, ich hatte schon die ersten Anzeichen einer Entzündung oder mir geht's nicht schlecht, genauso wie bei dir, Martina, und bin dann trotzdem nicht zum Arzt gegangen direkt, sondern habe noch gewartet, ja, vielleicht kriege ich das ja noch irgendwie in den Griff, aber in der Regel ist es immer besser, früher zu gehen, weil was hätte ich mir damals ersparen können? Höhere Cortisontherapien beispielsweise für eine längere Zeit. Aus heutiger Sicht würde ich das niemals so machen. Deswegen vielleicht auch an die Zuhörer, kleines Learning beim ersten Arzt. Geh lieber einmal zu viel zum Arzt. Gerade bei so einer Entzündung, du sparst dir irgendwie Medikation, auf die du auch ehrlicherweise keine Lust hast. Und ja, tut das auf jeden Fall, früh zum Arzt zu gehen.
Du berichtest jetzt ja auf Social Media, dass du seit Jahren schubfrei bist. Magst du darüber nochmal berichten, wie du diesen Weg gegangen bist?
Ja, sehr gerne. Also es war auf jeden Fall kein Weg von heute auf morgen. Das hat sehr lange gedauert. Und zwar gestartet es bei mir so ein bisschen, ich habe früher viel Fußball gespielt in der Jugend, was dann auch ein bisschen schwieriger wurde natürlich durch die Erkrankung. Aber und ich habe gemerkt, Fußball hat mir nicht gerade auch gut getan. Ich glaube, dieser viele extreme Kardiosport intensiv hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass ich fast dauerhaft irgendwie im Schub gelebt habe damals. Aber der Wendepunkt kam so ein bisschen, als ich dann angefangen habe, zum ersten Mal richtig ins Fitnessstudio zu gehen. Also damals hat er ein Fitnessstudio bei uns im Dorf oder im Ort, sage ich mal, eröffnet und habe mich da angemeldet. Und was für mich so der Wendepunkt war, als ich dann die ersten irgendwie 4-5 Wochen mal richtig trainiert habe und meine Ernährung umgestellt habe. Gar nicht. Ich habe dann einfach gegoogelt, wie muss ich mich ernähren, damit ich so ein bisschen Muskel aufbaue, weil ich war halt auch sehr dünn. Ne? Cortison greift ja auch Muskeln an. Habe dann gesehen, ja, irgendwie proteinreich und habe dann meine Ernährung leicht umgestellt und habe dann nach 4, 5, 6 Wochen die ersten Erfolge irgendwie gehabt. Mir ging es irgendwie besser, ich habe mich energetischer gefühlt und das hat mich so gepackt, dass ich da dran geblieben bin. Und irgendwann bestand meine Ernährung nur noch aus irgendwie Reis, Hähnchen und Brokkoli, auch relativ darmfreundliche Ernährung aus heutiger Sicht oder entspannte Ernährung. Und da bin ich dran geblieben und habe gemerkt, was ich für mich gemerkt habe, dass umso mehr ich mich um mich selbst kümmere, um meinen Körper, umso besser geht's mir auch. Und das hat mich so angetrieben, mich mehr und mehr in diese Gesundheitsthematik einzulesen auch. Ich habe dann viel über Ernährung mich beschäftigt, viel über Sport, was kann ich noch tun? Und habe mich gefragt, was würde ein gesunder Mensch tun in diesem Fall? Was macht ein gesunder Mensch? Und da ich dann am Anfang schon die Erfolge gespürt, ich habe gemerkt, die Schübe, die haben nicht mehr für so viel Schmerzen gesorgt wie vorher. Ich bin schneller aus meinen Schüben rausgekommen. Irgendwann ging es dann los. Ich glaube, dann mit 19 ungefähr, genau, hatte ich dann meinen letzten Schub aus heutiger Sicht. Also das ist schon 8 Jahre her. Auch mit dem neuen Medikament damals. Und ich bin einfach dran geblieben. Ich habe komplett mit 18 auf Alkohol verzichtet. Das war dann auch eine Entscheidung. Ich habe gesagt, gesunde Menschen oder Alkohol gehört irgendwie nicht dazu. Ich habe das dann aufgeschnappt und dann einfach so umgesetzt. Vielleicht auch aus heutiger Sicht eine der besten Entscheidungen, die hätte ich treffen können. Und so kam es dann zustande, dass ich dann in eine Phase gekommen bin, wo es mir gesundheitlich sehr gut ging und ich dann dran geblieben bin und versucht habe, weiter meinen Sport zu machen, weiter meine Ernährung irgendwie anzupassen. Was kann ich noch machen als Mensch, der jetzt irgendwie gerade in einer guten Phase lebt? Und ich möchte ja auch nicht unbedingt nochmal Cortison nehmen. Und da bin ich so lange dran geblieben und habe mich da sehr stark, sehr viel mit beschäftigt. Und ja, so kam das dann quasi zustande, dass ich auch heute noch auf meine proteinreichen Ernährung nehme. Ich gehe heute noch zum Sport mehrmals die Woche. Ich achte sehr auf meinen Schlaf. Ich achte auf meine Ernährung, aber auch da nicht wie ein Verrückter, sondern ich erlaube mir auch mal was, weil das gehört auch zu einer gesunden Ernährung dazu. Das ist auch immer ganz wichtig zu sagen. Und dann hatte ich sogar das Privileg, dann war ich auch immer gut in Betreuung mit meinem Arzt. Ne? Ich war alle 2 Jahre dann bei der Darmspiegelung, hatte gute Termine mit dem. Und dass wir dann sogar irgendwann über den Zeitverlauf entschieden haben können, wir fangen jetzt an, das Medikament langsam auszuschleichen. Dir geht's ja gut, wir probieren es jetzt nur noch mal alle 2 Wochen, alle 3 Wochen irgendwann. Und dann bis zuletzt, Anfang letzten Jahres, habe ich glaube ich nur noch alle 6 Wochen genommen, die Spritze damals, alle 6 Wochen. Und bis wir dann letztes Jahr früher gesagt haben, ja, probieren wir es mal ohne, warum nicht. Und zum Glück geht's mir heute noch ganz gut damit.
Sehr gut, sehr gut.
Aber ja,
kann das vielleicht damit zusammenhängen, was man sonst noch für körperliche Verfassung hat und ob man auch noch andere Erkrankungen hat, weil viele haben ja dann auch noch zusätzlich zu Morbus Crohn Autoimmunerkrankungen. Das kommt ja häufig noch nebenher. Was meint ihr?
Ja, definitiv. Also.
Ja, klar. Natürlich, das spielt immer eine Rolle, was man noch zusätzlich hat und wie lange man auch diese Erkrankung hat, denke ich mal. Spielt auch eine Rolle. Also, und es ist eben immer unterschiedlich bei jeder Erkrankung. Guck dir MS an, manche leben gut damit, haben nur einen Schub, manche sind so stark gebeutelt, da hilft nichts und dann sitzen die nach 2 Jahren schon im Rollstuhl. Also, das ist eben sehr, sehr unterschiedlich, sehr individuell. Und deswegen gibt es ja auch Gott sei Dank so viele Medikamente, weil eben jede Erkrankung wirklich, das ist ein Ausprobieren und jeder verträgt ein anderes Medikament gut. Deswegen können wir jetzt nicht sagen, das Medikament, das müsst ihr nehmen, dann sind alle Crohn-Patienten glücklich. Das gibt es leider nicht. Also es ist, da ist wieder das gute Arzt-Patienten-Verhältnis sehr wichtig.
Ja, kann ich 100% bestätigen, das ist halt immer ein komplett individueller Weg. Also es gibt natürlich irgendwie Gemeinsamkeiten, dass am Anfang viele Leute erstmal ein Medikament finden müssen und so weiter, aber es gibt keinen, du kannst keinen Weg kopieren und es ist auch nie ein guter Vergleich, sich quasi mit mir zu vergleichen oder mit jemandem, dem es vielleicht noch schlechter geht als einen, weil das macht gar keinen Sinn. Die Person hat ein anderes Leben, hat ein anderes Umfeld, eine andere Ernährung, einen anderen Job. Also das ganze Leben ist ja komplett anders, andere Medikamente. Deswegen jeder Vergleich ergibt keinen Sinn. Und deswegen, das versuche ich auch immer den Leuten, die meine Videos irgendwie schauen, zu vermitteln, dass es nur mein Weg ist, den ich geschafft habe. Und es geht ja auch gar nicht darum, das Riesenziel zu haben, oh, ich will sofort keine Medikamente mehr nehmen oder schubfrei sein. Es reicht doch, wenn du stabile Phasen, deine stabilen Phasen verlängerst erstmal. Das ist ja auch
mehr Lebensqualität zu haben.
Ja,
ne?
Genau. Mhm. Mehr Lebensqualität erreichen. Es geht nicht immer um dieses ganz große Ziel, irgendwie, du willst so sein wie alle anderen, die vielleicht keine Medikamente nehmen. Nein, wenn du stabile Phasen hast, das ist das Beste, was dir passieren kann mit der Erkrankung. Und deswegen ist jeder Weg so individuell und deswegen braucht es ja auch eine individuelle Betreuung. Es bringt nichts, irgendwie allgemeine Tipps zu geben. Ich spreche zum Beispiel auch ungern auf Social Media über Medikamente, weil meiner Meinung nach, das gehört zum Arzt. Ich bringe nicht, wenn ich erzähle, was für Medikamente ich genommen habe, das hat für mich null Sinn oder gibt null Sinn für andere, weil die kriegen andere Medikamente, die haben einen anderen Körper. Der Arzt ist anders. Ja, vielleicht das noch als Punkt gesetzt.
Genau.
Finde ich sehr gut. Vielen Dank, dass du diese Arbeit machst. Wir werden dich auf jeden Fall auch noch im Podcast verlinken und bedanken uns erstmal für deine Zeit heute bei uns im Podcast.
Ja, vielen Dank.
Danke auch an euch. Danke für die Einladung. War mein erster Podcast. Ich hoffe, man hat es mir nicht zu sehr angemerkt, dass ich aufgeregt bin, aber.
Das hast du sehr gut gemacht.
Danke euch, was ihr hier für Arbeit leistet. Ne? Also Menschen einladet, was ihr auf Social Media teilt, was ihr für eine Vereinigung seid. Also vielen, vielen Dank an euch.
Vielen Dank auch. Mach es gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.